Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Sondersendung vorbereitet. Und zwar haben wir zu Besuch Felix Plapper, der das Wingolfs-Archiv bei Instagram leitet. Und wir machen heute eine Geschichte des Wingolfbunds als Themenschwerpunkt. Felix, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wo bist du aktiv?
Ja, vielen Dank. Ich bin im Hamburger Wingolf, im Erfurter Wingolf und im Heidelberger Wingolf aktiv, beziehungsweise zum Glück mittlerweile inaktiv.
Sehr schön. Und du hast ja auch einen historischen Interessenschwerpunkt mit der eigenen Geschichtsaufarbeitung des Wingolfs, indem du ja zum Beispiel auch das Digitalarchiv ja bei Instagram dort leitest. Es ist super spannend. Jeder kennt den Wingolf vom Bummeln her, aber kaum einer außerhalb des Wingolfs kennt ja diese facettenreiche und auch tiefgehende Geschichte, die dahinter steckt. Und ich würde sagen, wir springen da einfach direkt mal rein. Felix, stell dir vor, wir schreiben das Jahr 1844. Eine Gruppe von Studenten in Schleiz gründet einen Bund mit einem völlig neuen Konzept. Keine Mensur, keine Duelle, aber mit christlichen Werten als Fundament. Wie revolutionär war diese Idee im damaligen Verbindungswesen?
Ja, die Idee ist total revolutionär, aber die Idee ist auch nicht ursprünglich studentisch entwickelt, sondern kommt ganz stark aus dem Christlichen, aus dem pietistischen, romantischen, hat sich das entwickelt und die kooperative Form ist dann später dazugekommen, dass man dann die Strukturen übernommen hat.
Okay, ich meine auch der Name Wingolf, wo kommt der ursprünglich her? Hat ja nichts mit Golfen zu tun.
Ja, das der Minigolf auch nicht tatsächlich. Der Wingolf geht zurück auf ein Gedicht von Klopstock. Und das hat die Studenten damals sehr bewegt in Bonn. Die haben das, sich gegenseitig Gedichte vorgetragen, haben dort gesehen, aha, Klopstock schreibt von einer Freundeshalle. Ja, wir sind auch Freunde, ja, dann sind wir der Wingolf.
Ist das diese Halle neben Walhalla damit gemeint, oder?
Ja, da gibt es dann hinter irgendwelche Erklärungsversuche, aber ja, es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Es gibt auch eine Halle, die so ähnlich klingt wie Wingolf, die neben Walhalla ist, aber die Studenten, die damals den Namen gewählt haben, haben das tatsächlich wegen des Gedichts von Klopstock gemacht einfach.
Okay. Was ich bei dir zum Beispiel sehr spannend finde, ist ja, du bist ja eigentlich von deinem Studienwerdegang her Informatiker, hast aber diese Leidenschaft entwickelt, halt auch als Historiker tätig zu werden, als Grafiker und als Archivar. Wie bist du dann zu dem Thema Geschichte des Wingolfs gekommen?
Ja, also wir haben eine Ahnengalerie, wie viele Wingolfe oder Allgemeinverbindungen auf unserem Haus. Und dort ist mir aufgefallen, dass wir viele Bilder gar nicht haben, die wir aber theoretisch haben müssten. Im Wingolf gibt es relativ viele Mehrbandmänner. Und dann habe ich mal angefragt, wie sieht's aus in Göttingen, wie sieht's aus in Heidelberg, wie sieht's bei den anderen aus. Und von da ausgehend hat das sich dann erweitert. Und ja, da habe ich jetzt eine sehr stattliche Sammlung an Porträts angesammelt.
Okay. Ist das Wingolf-Archiv auf Instagram eigentlich, also sagen wir mal, ein Organ auch innerhalb des Wingolf-Verbands, oder?
Nee, explizit nicht. Also das ist mein persönliches Outlet meiner Partikulärinteressen. Mhm. Aber es gibt einen Bundesarchivar oder einen Wingolfs-Archivar, das ist ein geringfügig Angestellter vom Verband Alter Wingolfiten. Mhm. Aber das ist eben kein Amt, was ich innehabe.
Okay. Ja, aber spannend, dass du dich da so engagierst und die Geschichte aufarbeitest. Der Roberto, der ja auch bei uns schon in der Sendung war, der Altherrenvorsitzende des Kieler Wingolfs, der hat ja diese Matrikelstammrolle praktisch ja nochmal überarbeitet und ausgebaut. Und ich finde es immer spannend zu sehen, wer dann aktiv war, wie lange, um auch ein bisschen, sagen wir mal, Informationen abzuleiten für den eigenen Bund irgendwo. So, ne, wie häufig gab es damals schon Austritte und Neueintritte etc. pp., um damit zu sehen, läuft es eigentlich so wie immer oder bilden wir uns nur ein, dass es schlechter war als früher?
Ja, total. Also einerseits waren früher die Verhältnisse auch ganz anders. Das Verhältnis zum Lebensbund war in der Frühzeit gar nicht da. Dann kam dieses Lebensbund auf, man tritt nicht aus. Dann um 1900 war es ganz sehr, sehr frei, dass die Studenten nur 2 Semester dabei waren und dann wieder raus waren. Mhm. Von daher, ja, das ist sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Aber ich finde auch immer, gerade wenn du gerade Roberto angesprochen hast, man muss immer schauen, was es bereits gibt. Vieles wurde schon gemacht, viele Texte geschrieben, Listen geführt und viele fleißige, aktive machen sich Arbeit, die bereits erledigt ist. Man muss aber eben wissen, was es gibt. Und auch deshalb beschäftige ich mich so viel mit dem Archiv, um eben doppelte Arbeit zu vermeiden und auf den Schultern von den Giganten stehen zu können.
Super Arbeit. Ich meine, das, was du da zusammenträgst, das wird ja noch einigen Generationen an Vigolfeten, glaube ich, einen hohen Wissensschatz auch, glaube ich, liefern.
Ja, ich denke auch, ich hoffe es. Und ich kriege auch regelmäßig dann Anfragen. Ja, wir wollen jetzt auch eine ewigen Liste machen. Wir haben jetzt auch ein rundes Stiftungsfest. Hast du da Infos? Wir wollen eine ewigen Liste machen. Mhm. Und der erste Gedanke, den man hat, ist, in unsere gedruckten Mitgliederverzeichnisse zu gehen und dann alle Jahresausgaben zu nehmen, nach den eigenen Mitgliedern zu suchen und dann eine Liste zusammenzustellen. Mhm. Was ein wahnsinnig großer Aufwand ist, der unnötig ist, weil es für jede Verbindung bereits diese Listen gibt. Man muss sie nur abrufen.
Okay. Ja, ich meine, da sind ja, sagen wir mal, so Digitalisierungsprozesse, glaube ich, doch mal nochmal ein Aufgabenpunkt, den man doch wahrscheinlich wahrnehmen kann, weil viele von den Listen ja noch ganz altmodisch gedruckt auf 80 bis 100 Jahre alten Papier wahrscheinlich verewigt sind.
Ja, total. Also die Listen, die ich meine, sind sogar handschriftlich geführt. Das ist nochmal eine Herausforderung, aber man muss eben die Arbeit, die getan ist, nicht nochmal machen und dann im Zweifel sogar schlechter machen. Da hat sich jemand schon die Mühe gemacht und Digitalisierung ist eben auch so mein Steckenpferd.
Und als Informatiker.
Ja, auch das, aber eben auch, um das zugänglich zu machen, Geschichte greifbar zu machen, dass die grauen Bilder an der Wand nicht einfach nur irgendwelche grauen Bilder sind, sondern dass man weiß, aha, der war der und der, der hat unseren Verein damals gegründet, der hat diese Rolle gehabt, dass man die Geschichte ein bisschen greifbarer macht und nicht nur so als Hintergrundrauschen hat. Und viele Bundesbrüder sind irritiert, wenn die mich sehen, dass ich mit meinem iPhone einfach Bilder digitalisiere. Aber tatsächlich ist es schneller, schonender für die Originale und die Qualität ist auch oft viel, viel besser, wenn man nicht gerade dedizierte Fotoscanner zur Verfügung hat. Die meisten Scanner auf den Häusern sind halt aus den Nullern oder Zehnerjahren und die sind eben nicht dafür ausgelegt, Fotos detailgetreu wiederzugeben, sondern Texte erträglich wiederzugeben. Und deshalb, man kann viel machen mit der Technik, man muss aber schauen, was man macht.
Ja, die Möglichkeiten, auch das Wissen miteinander zu vernetzen, sind ja auch gestiegen. Da gibt es ja Programme wie Obsidian, wo du praktisch eine Wikipedia erstellen kannst und das auch nochmal grafisch als Netzwerk darstellen. Und wie du es ja gesagt hattest, dieses historische Hintergrundrauschen, was auf den Häusern oft ist, dass man gar nicht weiß, warum hängen diese Bilder jetzt, also warum sind die Jungs jetzt größer dargestellt als die anderen? Und dann sind dann meistens dahinter sehr packende und besondere Geschichten dahinter, wo man dann auch, wenn man es dann weiß, auch einen ganz anderen Bezug dazu hat.
Ja, voll, total. Also unsere Gründer teilweise oder ein Gründer im Besonderen, den wir immer für den Gründer gehalten hatten, habe ich zufällig aufklären können, dass das ein viel späterer Aktiver war. Habe dann den Gründer daneben gehangen, dass das mal wieder richtig gestellt ist. Aber ja, das ist ganz, ganz schön, wenn man die Sachen mal aufklären kann.
Dann lass uns doch mal ein bisschen das Thema vertiefen und lass uns mal ein bisschen über die Ursprünge vor allem im Vormärz sprechen, wo sich die ersten feinen Enden der Wurzeln des Wingolfs wiederfinden. Welche gesellschaftlichen Strömungen haben zur Entstehung der Wingolfe geführt?
Ja, also ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, vor allem das Romantische, die pietistische Erweckungsbewegung, dass man eben christliches Leben von dem Volk aus leben wollte. Daher war ursprünglich auch die kooperative Form, also dass man Bänder trägt und eine Studentenverbindung ist, gar nicht so im Fokus. Es fing dann mit Briefkränzchen an und dann gab es Erbauungskränzchen, die sich dann getroffen haben. Aber die kooperative Form kam dann später dazu als Element, um es zu festigen.
Und warum hat sich der Bund dann in Schleiz konstituiert und nicht an einer der großen Universitäten?
Die Wingolfe haben sich in Erlangen, Berlin und Halle ursprünglich gegründet und Bonn. Und Schleiz war einfach geografisch günstig gelegen und das war einfach ein Ort, an dem den die Studenten damals gut erreichen konnten, um sich zu treffen, auszutauschen und zu verhandeln, wie man zueinander das Verhältnis ausbauen möchte.
Der Klassiker in der Fernbeziehung, dass man sich in der Mitte trifft.
Ja, quasi.
Wie sieht es denn dann auch aus mit den, das war für mich eine Überraschung, nicht das Wartburgfest, was ja für mich als Burschenschafter mit 1817 ja eine ganz besondere Sache ist, historisch betrachtet. Beim Wingolf gibt es ja die ersten Wartburgfeste. Wir reden ja von den Jahren 1850, 1852. Wir haben da ja gerade die Karlsbader Beschlüsse sind aufgehoben worden, knapp ein Jahr beziehungsweise zwei Jahre vorher. Was waren diese Wartburgfeste und was für eine Bedeutung haben sie für den Wingolf?
Nachdem der Wingolf sich 1844 so die ersten Grundlagen gegeben hat, hat man sich nochmal 46 und 48 getroffen. 48 hat man dann auch die Beschlüsse von der Wartburg Versammlung der Studenten abgelehnt, weil die zu politisch waren. Man wollte nicht in das große politische Geschehen sich einbringen, sondern eher sich um die eigene Verbindung und die wirkliche Studentenschaft und aber auch das christliche Element sorgen. Und dann hat man ab 1850 sich auf der Wartburg getroffen mit den zu dem Zeitpunkt bestehenden Wingolfsverbindungen oder Vereinen und hat 50 festgelegt, dass man Duell und Mensur verwirft und 52 hat man eben festgelegt, dass man in einer anderen Wingolfsverbindung Mitglied wird, wenn man den Ort wechselt.
Das Singularitätsprinzip praktisch.
Kann man so sagen, aber das ist eine Formulierung, die es im Wingolf eigentlich gar nicht gibt. Das ist so von außen uns aufgedrückt worden. Es gibt kein Singularitätsprinzip im Wingolf.
Da habe ich auch noch eine Frage und zwar mit der Wartburg. Ist der Grund, warum die Wartburg gewählt worden ist, weil es, sagen wir mal, von den Burschenschaften 1817 ausgewählt worden ist oder geht man da eher noch weiter zurück, weil es der Zufluchtsort von Martin Luther war?
Ich denke, beides spielt eine Rolle, auch die geografische Lage, dass es eben in der Mitte von Deutschland, Deutschland gab es ja nicht, aber vom Einzugsgebiet lag, spielte eine Rolle, aber eben vor allem
das ist ja der Norddeutsche Bund zu dem Zeitpunkt.
Genau, ja. Und ich denke, von den Eindrücken von 48 wollte man sich auf 48 und 1817 beziehen und dann auch auf die Wartburg.
Trefft ihr euch da immer noch regelmäßig?
Alle zwei Jahre zum Wartburgfest des Wingolfsbundes. Wir dürfen auch auf die Wartburg drauf tatsächlich und da findet dann ein drei- oder viertägiges Fest in der ganzen Stadt statt.
Ach cool. Ja, spannend. Dann haben wir ja jetzt eine Phase so ab 1850 vor allem, auch sagen wir mal bis 1870, wo sich ja dann der Wingolfsbund ja dann auch festigt. Das ist ja auch die Phase, wo man ja auch beobachtet, dass es dann sowas wie den KV gibt, der entsteht. Wir haben den CV in dem Zeitraum, der entsteht. Beim UV weiß ich das jetzt gerade gar nicht, ob der auch in den 1850er, 60ern entstanden ist. Dann will ich den Hörern, die dem UV angehören, nämlich entschuldigen. Das ist jetzt keine Absicht. Aber wir haben ja jetzt so eine Konstitutionsphase. Wie kam es denn dann ab 1871 mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, dem Punkt, warum der Wingolfsbund so stark expandiert hat danach?
Also einerseits hat die Reichseinigung eine wahnsinnige Chance gegeben, dass man eben nicht mehr in verschiedenen Jurisdiktionen existiert hat, sondern dass man eine Regelung hatte. Ein Vorteil war, dass unter anderem die Straßburger Wingolfsverbindung, die Argentina, Vollmitglied werden konnte, die bis dahin in einem besonderen Verhältnis etwas ausgelagert zum Bund das Verhältnis hatte. Dann gab es große prinzipielle Streitigkeiten, weil der Wingolf zahlenmäßig sehr angewachsen ist. Im Kaiserreich gab es zunächst keine Neugründungen, also Breslauer Wingolf, aber ein großer Aufschwung kam dann erst in den 1890er Jahren mit vielen Neugründungen, gerade dann später auch in den technischen Hochschulen, die eine große Rolle gespielt haben.
Wie sieht denn so die Beziehung denn auch aus zwischen der evangelischen Kirche und beziehungsweise auch dem Bezug zu theologischen Schwerpunkten, Fächern, Berufen im Wingolf aus? Ich habe immer so damals in der Fuchsstunde gelernt, der Wingolf ist sowas wie der CV für den Protestantismus, also beziehungsweise das protestantische Pendant. Ist das richtig? Kann man das so sagen? War das schon immer so, sagen wir mal, dass eher der Protestantismus im Schwerpunkt ist oder halt die ökumenische Geschichte?
Schwerpunktsmäßig auf jeden Fall. Also von der Art und Weise, wie der Wingolf von den Erbauungskränzchen her zusammengekommen ist, die Erweckungsbewegung, der Pietismus, das ist auf jeden Fall etwas sehr Protestantisches. Aber der hat das nie kodifiziert in irgendeiner Art und Weise und hat immer alle aufgenommen. Er kommt aus theologischen Kränzchen von Theologiestudenten, aber hat auch immer Mediziner und Juristen aufgenommen. Also es war auch nie eine Fakultätsverbindung. Und dadurch gibt es eine ganz große Offenheit auf der einen Seite, aber auch einen großen Fokus auf das Protestantische. Und der Wingolf hat sich an den verschiedenen Hochschulen immer an den großen Theologen der jeweiligen Hochschule orientiert, hat die dann auch gern als Gast da gehabt oder gute Verhältnisse aufgebaut. Es war der Wilmar in Marburg, der Tholuck in Halle und das waren dann immer so die dann auch die theologische Auslegung innerhalb der aktiven Verbindungen sehr stark geprägt haben.
Ja, Tholuck kenne ich, den habe ich auch in meiner Masterarbeit mit thematisiert.
Ja.
Weil ich habe ja über Julius Disselhof meine Masterarbeit geschrieben, wie er die Kaiserswerther Diakonissenanstalt von Theodor Fliedner fortgesetzt hat.
Ja.
Fliedner war ja Burschenschafter, der war ja bei den Gießener Schwarzen sogar eine Zeit lang aktiv. Mhm. Dann halt raus, weil es damals dieses Lebensbundprinzip ja nicht mehr gab, hatte auch nichts mehr mit der Korpowelt eigentlich an sich zu tun. Aber sein Nachfolger und Schwiegersohn Julius Disselhof wollte eigentlich ursprünglich Geschichte studieren in Halle, ist dann in den engeren Kreis von Tholuck gekommen, der ihn dann halt auch mit dieser pietistischen bzw. Erweckungstheologie halt auch gepackt hat und er dann am Ende bei der Salingia aktiv geworden ist und dann am Ende halt die Kaiserswerther Diakonissenanstalt, also der Ort, wo das Diakonissenamt reaktiviert wurde, biblisch betrachtet, und sein Wirken fortgesetzt hat. Also wenn man heute Diakonie sieht, sieht man auch irgendwo natürlich auch den geistigen Einfluss auf die Führungspersonen von Tholuck unter anderem.
Genau, auch personell. Also ich habe jetzt keinen Namen konkret im Kopf, aber da habe ich auf jeden Fall einige im Kopf, die da auch in der Leitung involviert waren im Wingolf.
Ja, wie ist denn so die Beziehung immer zu anderen Verbindungsarten gewesen? Wie sah es zum Beispiel mit den Chors aus?
Ja, dadurch, dass der Wingolf die erste nicht schlagende, wenn ich mal die Utenrutia als Wingolfs Idee mit vereinnahme, erste nicht schlagende Gegenangebot zu den Chors war der Wingolf schon ein Dorn im Auge, mit dass er die studentischen Formen angenommen hat, aber eben nicht schlagend war und auch die Satisfaktion nicht geben wollte. Das Verhältnis hat sich aber auch, wenn man nach heute schaut, nie wirklich gebessert. Also ein Detail ist der Heidelberger Wingolf zum Beispiel, der wurde von der Universität erlaubt, der wurde zugelassen vom Senat und die Chorstudenten haben dann in den 1850ern gemerkt, dass der Wingolf die kompletten Abiturjahrgänge von den Mannheimer Gymnasien den Chors wegnimmt und die Konsequenz war dann, dass die Wingolfiten körperlich angegangen wurden und dann hat die Universität gesagt, wir können euch leider keinen Schutz mehr gewähren und dann mussten wir zumachen.
Okay.
Das war dann also ein ganz, ganz großer Konfliktpunkt und ja, bis heute ist das Verhältnis zu den Chors institutionell, würde ich sagen, eher angespannt. Individuell gibt es immer wieder sehr, sehr nette Kontakte zu einzelnen Chorstudenten, aber nach außen muss man schon immer den Schein wahren, dass der Wingolf nicht gut ist und dass die Chors viel besser sind.
Mhm. Das ist ja spannend mit der Gewaltanwendung, die dort stattgefunden hat. Da kommt ja auch die Begrifflichkeit des Keilens ja ursprünglich ja auch her, weil sich ja um die neuen Mitglieder geprügelt worden ist auf dem Campus. Und das macht ja auch Sinn mit der Geschichte jetzt, was du ja gerade erzählst, mit den Chorstudenten, die dann die Wingolfiten angegriffen haben, körperlich, weil die so viele Leute halt aktiv gemacht haben und denen halt die Keilmenge halt abhanden gekommen ist, dass sich dann der Begriff Keilen ja dann auch etabliert hat.
Ja.
Oh Mann. Wie sieht das denn dann mit den anderen Verbindungen aus? Ihr habt ja, glaube ich, aber gute Verhältnisse zum Beispiel zum Schwarzburgbund, CV und VDST, oder?
Ja, kann man schon sagen. Also als dann noch andere nicht schlagende Verbindungen sich gegründet haben, gab es dann an den verschiedenen Hochschulorten Präsidialkonvente oder die haben sich immer ein bisschen anders genannt, aber eben Zusammenschlüsse von den Seniores der nicht schlagenden, die dann auf irgendeine Art und Weise institutionell zusammengearbeitet haben, so wie die Seniorenkonvente von den Chors zusammengearbeitet haben.
Mhm.
Die Details sind mir jetzt nicht geläufig, aber da gab es schon eher ein positives Verhältnis. Es gibt auch immer wieder einzelne Geschichten, wo dann gemeinsame Tanzstunden zwischen Landsmannschaften, Turnerschaften, Schwarzburgbund und Wingolf irgendwie stattfanden. Dazu habe ich leider keinen schriftlichen Bericht gefunden, nur ein sehr ulkiges Gruppenfoto gefunden. Aber ja, das Verhältnis zum Schwarzburgbund insbesondere ist ein sehr wechselhaftes. In Straßburg zum Beispiel, die Wilhelmitaner und die Argentiner hatten sehr viel gemeinsam, aber hatten natürlich auch die gleiche Zielgruppe.
Darf ich kurz sagen, ja. Wilhelmitaner, da war doch, glaube ich, auch Albert Schweitzer aktiv, oder?
Genau, und über den wird auch in den nächsten Wingolfsblättern ein Artikel erscheinen.
Großes Vorbild für mich mit der Ehrfurcht vor dem Leben, Theologie, die der an den Tag legt.
Beeindruckender Mann, ja.
Definitiv. Ja, cool. Also, man sieht, die Verbindungen sind ja da. Du hast ja gesagt, der Schwarzburg-Bund, dass es ein ähnliches Publikum ist, was ja anvisiert wird. Kannst du das etwas konkretisieren?
Ja, also in Göttingen zum Beispiel war der Wingolf ursprünglich mit der Göttinger Germania, umgangssprachlich Milchgermanen genannt, im Verhältnis 1851 gegründet. Die hießen damals schon Germania, aber waren vom Wingolf her als Bruderverbindung auch angesehen. Mhm. Und irgendwann hat es sich dann in den 60ern ein bisschen verlaufen, unterschiedliche Vorstellungen über die Auslegungen, gerade des Christlichen. Der Wingolf hat es immer ein bisschen strenger gesehen. Die späteren Schwarzburg-Verbindungen haben es immer ein bisschen liberaler gesehen. Und dann hat sich als Gegenangebot der Göttinger Wingolf gegründet, 67. Und dann hat der Wingolfsbund gesagt, okay, dann ist jetzt der Göttinger Wingolf unser Ansprechpartner in Göttingen. Und die Germania musste alleine ihre Wege ziehen. Aber auch in Halle gab es intensive Verbindungen zwischen der dortigen Schwarzburg-Verbindung. In Greifswald gab es enge Kontakte. Und in Heidelberg ist der Wingolf älter als die Schwarzburg-Verbindung. Aber auch da haben wir personelle Überschneidungen, dass entweder Leute erst bei uns waren und dann rübergegangen sind oder andersrum. Ja, also schon eine sehr, sehr ähnliche Zielgruppe und auch institutionell in den Gründungsjahren vor allem oft verwachsen.
Ja, wie sieht denn das militärische Engagement des Wingolfs aus in den Jahren 1870, 71, vor allem dann 1914, 18? War der Patriotismus groß oder wurde das eher abgelehnt? Also ich meine, das waren ja auch Kinder ihrer Zeit.
Ja. Ja, total spannend. Also 70, 71 hat der Wingolf, der ja auch damals schon als Kneifer und hast nicht gesehen, eben wegen des nicht schlagenden Prinzips, verschrien war, 9 Brüder im Feld gelassen und 22 wurden ausgezeichnet und noch mehr haben daran teilgenommen. Und das hat zu einer großen Zunahme an Beachtung durch die schlagenden Verbindungen geführt und ganz groß wurde das dann nochmal im Ersten Weltkrieg, wo er wirklich Hunderte teilgenommen haben und vor allem auch gestorben sind. Mhm. Ganz, ganz schlimme Sache. Und in den 20ern war es dann den anderen Verbänden unmöglich, den Wingolf als Kneifer oder Mucker zu diffamieren, weil es schwarz auf weiß klar war, dass wir genauso im Blut, im Krieg unsere Leute gelassen haben wie die. Und dann führte das dann zu den Erlanger Ehren- und Verbändeabkommen, mhm. wo dann, ja, gewisse Regeln aufgestellt wurden, wie man mit Streitigkeiten auskommt, ohne direkt eine Partie fechten zu müssen, wie ja dann das interne Unterschlagenden geregelt war.
Wie war die Entwicklung im Kaiserreich allgemein dann noch bis zum Ersten Weltkrieg?
Militärisch gesehen oder?
Nein, generell, also personell, ja. Anzahl der Bünde, die gegründet worden sind, das gesellschaftliche Renommee, die Wissenschaftler. Wir haben ja auch eine Phase jetzt vor allem hier dann ab mit 1890, ganz wichtig zu nennen, Konrad Duden, der hat ja 1890, glaube ich, den ersten Duden auf den Markt gebracht. Der ist ja auch Wingolfied. Man hat ja auch eine Prägung dann auch jetzt hier in die deutsche Kultur dadurch, ne? Also durch die deutsche Rechtschreibung.
Ja, total. Also im Kaiserreich hat der Wingolf insbesondere Ende der 90er Jahre dann die Öffnung für technische Verbindungen aufgemacht, also Verbindungen an technischen Hochschulen. Da gab es einen großen Konflikt.
Ja, ist ein ganz kritisches Thema. Also, ja. Ich verstehe mich, ich frage mich heute so, warum war das so ein großes Ding eigentlich? Ne? Also,
weil man eben dieses hehre Ideal der Universitäten hatte. Es gibt 4 Fakultäten und eigentlich braucht ein Wingolf auch eine theologische Prägung und an technischen Hochschulen kann es die theologische Prägung nicht geben. Und man hat dann den Technikern so ein bisschen abgesprochen, dass sie auch christlich und erweckt sein können und ein ernstliches Streben, ihr Leben auf Jesus Christus auszurichten haben können. Mhm. Dann wurde auch über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse diskutiert, aber letztendlich waren die Satzungen sehr eng formuliert und man hat dann angefangen mit Charlottenburg, später dann auch Karlsruhe, Darmstadt, Stuttgart, die Öffnung für Techniker vollzogen.
Dann lass uns nochmal auf den Ersten Weltkrieg bzw. die Zeit danach eingehen. Der Erste Weltkrieg war ja eine Zäsur in Europa. Es hat ja unfassbar viel verändert. Gesellschaften haben sich umstrukturiert. Deutschland bzw. das Kaiserreich hat aufgehört zu existieren. Es ist die Weimarer Republik gegründet worden. Wir haben das Aufkommen der Demokratien in der Welt. Wie hat sich der Wingolf im Nachgang des Ersten Weltkriegs verändert?
Also der Wingolf ist wahnsinnig personell durch die Decke gegangen, wie wahrscheinlich alle Verbindungen. Der Eindruck einer kriegsbeschädigten Generation, ganz viele Studenten, die ein Notabitur gemacht hatten oder ihr Abitur gar nicht machen konnten, weil sie in der fraglichen Zeit eben im Feld standen. Das heißt, 1920 waren sehr, sehr große Aktivitäten da und es war auch nicht mehr die ursprüngliche Struktur da, dass ein Älterer mehr Respekt und Anerkennung genießt als ein Jüngerer, weil dann eben teilweise Aktive mit 25 erst eingetreten sind, was total unüblicher für die damalige Zeit. Personell ist der Wingolf sehr, sehr expandiert. Wir haben allein 1919 4 Gründungen gehabt und dann 20 nochmal, 21, 22, 23, also jedes Jahr quasi neuer Wingolf. Und damit musste man dann auch umgehen und die alten Bestände, also die Wingolfe an bestehenden Standorten sind auch wahnsinnig durch die Decke gegangen. Also da gibt es Berichte von 3 Fuchsmajoren, 120 Leute in der Aktivitas, 70 Füchse.
Krass.
Philister, die an ihrer eigenen Verbindung nicht mehr an den Kneipen teilnehmen konnten. Aktive, die sich im Schichtbetrieb abstimmen mussten, montags die einen, dienstags die anderen, mittwochs wieder die nächste Gruppe, damit der Kneipsaal irgendwie belegt werden konnte. Der Lebensbund hat da einen großen Schaden von genommen, aber personell war es klasse und die Gruppenfotos sind auch beeindruckend.
Ja, das ist die Zeit, die ja in vielen Bünden zu Explosionen, ja, was die Mitgliederzahl betrifft. Ja.
Eben auch durch den Militarismus, also die ganze Gesellschaft war ja sehr patriotisch ausgerichtet dann.
Wie politisch war denn der Wingolf in der Weimarer Zeit?
Da gibt es große Diskussionen in unserem Verbandsorgan, also in den Wingolfsblättern gab es immer große Diskussionen, auch schon in den 70ern eigentlich hat es schon begonnen, dass direkt diskutiert wurde, ist der Wingolf deutschnational, ist es ein deutsches Christentum oder ist es nur ein Christentum, welche Rolle, welchen Stellenwert soll das in der Verbindung haben, ganz viele Satzungen wurden geändert oder die von den Neugegründeten haben immer irgendwas mit deutsche Christentum oder sowas zu tun. Also jetzt nicht irgendwie nationalsozialistisch ausgerichtet, aber schon sehr, sehr patriotisch ausgerichtet. Andererseits gab es auch eine große Gegenbewegung. Es war auf keinen Fall eine homogene, politisch orientierte Gruppe, diese Wingolfiten von damals. Und da gab es auch Gegenreden, große Diskussionen, auch Austritte. Viele haben eben das christliche, ethische in den Vordergrund gerückt. Und da wurde eifrig gestritten, wahrscheinlich auch am Tresen.
Ja, du hast ja gesagt, dass das ja dann sehr politisch geworden ist. Wie war es denn mit der Beteiligung von Wingolfiten an Freikorps?
Ja, auch schon. Also Freikorps gab es ja auch schon im 19. Jahrhundert immer mal wieder. Aber ja, gerade auch in den 20ern war der Wingolf schon daran beteiligt. Ich habe neulich noch einen Bericht aus Greifswald gelesen, wo dann die Studenten, wo die Korporationen sich zusammengeschlossen haben, um gegen die Rote Revolution anzukämpfen und sich bewaffnet haben, um das Kaiserreich bzw. die junge Demokratie zu schützen gegen die Räte. Und ja, gab schon, aber ich würde das eher als Kind der Zeit als Institutionelle der Wingolf war so und so rückwirkend beschreiben.
Und wir haben ja dann auch wiederum Personen innerhalb des Wingolfs in dieser Zeit, die jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht in dieser Politisierung, sagen wir mal, Richtung Deutschnational gegangen sind oder als Freikorps-Teilnehmer auf Kommunisten geschossen haben oder halt auch unschuldige Zivilisten. Da gibt es ja Personen wie Paul Tillich.
Ja, genau. Ich hatte ja eben schon den christlichen, ethischen Aspekt als Gegengewicht angesprochen und da war Tillich ganz vorne mit dabei, wobei Tillich auch schon als Hallenser Senior in seiner aktiven Zeit sehr, sehr viel Texte produziert hat und Prinzipienkämpfe in den Wingolfsblättern ausdiskutiert hat. Aber auch er hat in den 20ern dann sehr viel Stellung bezogen und also kurz zur Einordnung, Tillich hat eben einen christlichen Sozialismus gefordert, der einerseits eine Ablehnung gegen das Völkische ist, andererseits aber auch nicht in das materialistische, marxistische gehen wollte und dann sozusagen viel mit Nächstenliebe und Fürsorge für den Nächsten zu tun hat. Und ja, da hat er dann auch viel Text produziert, Leute motiviert, inspiriert und musste dann ein bisschen von seiner Rolle abrücken. Aber das ist dann ein Thema der USA gewesen.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Ja, und dann haben wir ja natürlich noch die Hohenstaufier Würzburg gehabt 1923, ja, die das Mensurverbot dann doch nicht so eng genommen hat. Die haben ja dann Mensuren wieder geduldet unter ihren Mitgliedern und das kam ja im Wingolfbund gar nicht gut an.
Ja, das war umstritten auf jeden Fall. Also die Hohenstaufier Würzburg ist von Inaktiven vor allem aus Göttingen und Heidelberg gegründet und das waren, heute würde man sagen, das waren so die steilen Inaktiven und die waren auch Kriegsteilnehmer und entsprechend, ja, eine sehr, sehr enge Freundesgruppe mit einer sehr eindeutigen Ausrichtung irgendwie und die haben dann gesagt, ja, Freundschaftsmensuren ist ja kein Duell. Und deshalb widerspricht es ja dem Prinzip nicht. Und der Wingolf hat es dann anders gesehen. Da gab es dann auch noch einige Diskussionen, aber es wurde relativ schnell direkt geklärt, nee, das findet nicht statt, das hat nicht stattzufinden. Und damit hat sich's dann auch erledigt. Da an der Stelle der Hinweis auf die sehr gute Festschrift des Würzburger Wingolfs, also der Katja zu Würzburg, die unter anderem diesen Teil ihrer Geschichte, der ja nicht ihre Geschichte ist, aber zu ihrer Geschichte gehört, sehr gut aufgearbeitet haben. Festgriff von 2022, glaube ich. 90 Jahre Wingolf in Würzburg.
Ja, die Jungs kenne ich auch vom Bummeln. Ja, dann lass uns mal dann auch auf das Dritte Reich kommen, 1933 bis 1945. Wie groß war der Druck auf den Bund, sich dem NS-Regime anzupassen? Beziehungsweise wie wird das auch intern wahrgenommen? Wurde das als Druck wahrgenommen oder als eine Verpflichtung gesehen, sich gleichschalten zu lassen? Gab es da Widerstand?
Der Druck war wahnsinnig groß. Also es gab ja die Verpflichtung dann in der in den Strukturen der SA oder auch der Motorabteilung oder wie das da alles hieß, Mitglied zu sein, wenn man Student ist. Mhm. Und aber andererseits war das nicht nur Zwang, sondern ich lese auch in Gästenbüchern von 1931, 32, dass der Beitritt zur SA eine tolle Sache ist. Das ist durchaus nicht auf unfruchtbaren Boden gestoßen. Mhm. Und ja, die Gleichschaltung mit dem Führerprinzip vor allem hat vielen Wingolfiten nicht gepasst, weil eben das demokratische, das Konventsprinzip, dass man nur für ein Semester gewählt wird und so weiter, eben sehr, sehr essentieller Bestandteil ist und wir mussten dann eben das Führerprinzip einführen, wie alle, und intern hat man dann weiterhin Konvente gehabt und intern trotzdem Chargen abgestellt, mhm, aber nach außen zur Universität hat man dann gesagt, okay, das ist der Bundesführer der Aktivitas und das ist der Verbindungsführer der Philisterschaft und damit hat man den Spagat getroffen, einerseits weiter existieren zu können und andererseits den Soll zu erfüllen, den die neuen Machthaber mit ihrer Gleichschaltung verfolgt haben.
Und dennoch ist es ja in 36 dann zur Selbstauflösung gekommen.
Genau, wobei die meisten sich Ende Oktober, Anfang November 35 aufgelöst haben. In 36 war das dann nur noch ein Reste aufkehren und den Laden dicht machen. ja, es sind dann viele, viele Aspekte, die da dann reingespielt haben. Also ganz krass war eben, dass wir verpflichtet werden sollten, die Mensur einzuführen, damit wir eben Satisfaktion geben. Das hat uns nicht gepasst. Dann wurde auf der anderen Seite gesagt, es kann, von Chirac hat dann gesagt, es kann kein, also er war der Vorsitzende des NSDSTDB, Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund.
Baldur von Chirac,
der hat eben den Beschluss gefasst, dass man nicht in einer Kooperation sein darf als Student. Und ein Unvereinbarkeitsbeschluss de facto. Und der hat dann im Wintersemester 35, 36 den Druck so hoch gemacht, dass alle zugemacht haben. Es gab dann vereinzelt noch irgendwelche Versuche, christliche Arbeitskreise oder Briefkreise zu machen. Aber es ist nicht so, dass der Wingolf dann Ende der 30er, Anfang der 40er oder was noch versucht hat, mit Kneipen im Geheimen oder so weiter zu existieren. Mhm. Da wirklich in den Berichten ist von das Band ist zerschnitten die Rede und die haben wirklich gesagt, okay, das war's jetzt. Da hat man auch nicht absehen können, dass das 12 Jahre dauert, sondern da hat man gesagt, nee, das ist jetzt so und das geht nicht mehr wieder hoch.
Mhm. Wie sah es denn dann auch theologisch im Wingolf aus? Wir haben ja damals die Zeit gehabt, dass sich ja praktisch auch die Gläubigen, vor allem in protestantischen Kreisen, ja mehr oder weniger, gut, die Katholiken auch, in zwei Pole gesammelt haben. Es gab ja die bekennende Kirche, das ist ja die Kirche, wo Bonhoeffer aktiv gewesen ist, wo Widerstand geleistet worden ist, wo Kontakt ins Ausland gehalten worden ist. Und dann gab es die deutschen Christen. Wie war es im Wingolf? War das eher so Richtung bekennende Kirche, eher also oder war es eine Mischung?
Es gab viele Pfarrer, die den Pfarrernotbund mitgegründet haben, die da engagiert waren. Namen sind mir gerade nicht geläufig, aber sind mir einige Berichte bekannt.
Ja, wir haben ja Paul Schneider zum Beispiel aus der Zeit.
Ja, genau, zum Beispiel. Aber noch weitere sozusagen, die zweite Reihe, deren Namen jetzt nicht so auf der Zunge liegen. Aber ja, die deutschen Christen war ja sozusagen die deutsche evangelische Kirche zu der Zeit als Kirche der Nationalsozialisten vereinnahmt und gleichgeschaltet.
Mhm.
Und die bekennende Kirche hat als Gegenpol versucht, ein Gegenangebot zu machen und auch sich dem Einfluss des Staates in die Religion zu verwehren.
Mhm.
Das hat, also der Wingolf hatte auch da Begeisterte auf beiden Seiten. Einerseits die ihren Kopf hingehalten haben und gesagt haben, nee, so nicht. Das sind zwei getrennte Geschichten. Ja, patriotisch sind wir, aber jetzt nicht so patriotisch, dass wir uns hier gleichhalten lassen.
Mhm.
Andererseits gab es auch sehr begeisterte Anhänger der deutschen Christen, die eben da vielleicht auch Jobs hatten und deshalb da hinterhergegangen haben, ja, die Gründe sind ja vielfältig, aber der Wingolf hat auf beiden Seiten stattgefunden, auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch dann Personen wie Paul Schneider, die man da erwähnen soll, die ja auch relativ früh ja schon auch dann in Dachau gestorben sind, also noch vor genau. Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Ja, ja, Paul Schneider als Prediger von Buchenwald bekannt geworden.
Ja, Buchenwald, genau, ja.
Er ist 1919 im Marburger Wingolf aktiv geworden und danach im Gießener oder andersrum. Sorry für das Detail. Auf jeden Fall, ja, der hat mit seinem Pfarrernotbund Widerstand geleistet und der Wingolf erinnert im Rahmen vom Wartburgfest alle 2 Jahre in einer Gedenkveranstaltung im KZ Buchenwald auch seinem Philister Paul Schneider.
Ja. Dann lass uns jetzt mal über die Nachkriegszeit bis zur Wiedervereinigung sprechen, also die Jahre 1948 ungefähr bis 1990. Wie schwer war es, den Wingolfsbund nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen?
Das ist einerseits sehr schwer gewesen, weil die Bevölkerung mit essentiellen Problemen zu kämpfen hatte, wie kein Wohnraum, kein Essen, alles hat sich verändert, man hat Angehörige verloren. Andererseits war es einfach, weil die Strukturen noch relativ vorhanden waren. Also zum Beispiel der Verband Alter Wingolfiten, die Liquidation war noch nicht abgeschlossen und dann konnte man relativ unkompliziert die Liquidation widerrufen und den Betrieb wieder aufnehmen. Und dann hatte man zumindest ein zentrales Organ, über das Adressen gesammelt werden konnten und dann konnte man Gründungen wieder anstoßen.
Mhm.
Auf der anderen Seite gab es auch Universitäten, wo das universitäre Leben direkt wieder angefangen hat nach dem Krieg, wo sich dann vom Grund auf Studenten zusammengeschlossen haben als christliche Zusammenschlüsse, die dann direkt von Philisterschaften aufgegriffen werden konnten und so unmittelbar die Kontinuität herstellen konnten. Es ist sehr, sehr von Hochschulort zu Hochschulort abhängig, aber genau, auf jeden Fall wurden ja viele Hochschulen gegründet dann auch durch die Akademisierung, und der Wingolf ist da oft hinterhergegangen und es gab viele Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, vor allem in Westdeutschland haben wir ja auch, wie gesagt, diese Neugründungen von Universitäten, nicht Wiederbegründungen, sondern Neugründungen ja auch gehabt. Ja. Ob es jetzt zum Beispiel Düsseldorf ist, ob es Bielefeld ist, ob es die Universität Essen ist. Duisburg hat ja schon wesentlich ältere Geschichte mit der, also beziehungsweise geht ja bis ins Mittelalter ja auch teilweise zurück. Wir haben ja dann natürlich die alten Universitäten wie Bonn, wie Heidelberg, wie Göttingen. Hat das funktioniert? Also hat der Wingolf da, wenn man wieder so einen Anspruch gefunden oder so einen Zuspruch gefunden, wie es noch zu Kaiserzeiten waren oder halt dann in der Weimarer Republik, weil die Mitgliederexplosion ist, glaube ich, ziemlich ausgeblieben in vielen Bünden, aber viele Bündnisse haben sich, glaube ich, sehr gesund wieder entwickelt bis 68, würde ich sagen.
Genau, also so wie ich die Berichte lese, war das Studentenleben in den 50ern schon sehr traditionell, aber von der Mode sieht sie sehr anders aus. Aber ich glaube, vom inneren Zusammenhalt war es schon sehr orientiert an dem, wie es so Anfang der 30er, Ende der 20er war. Und dann kam eben der große Umschwung mit den 68ern, mit den Widerständen, und unter diesem Eindruck gab es entweder sehr dünne aktiven Jahrgänge oder eben war das die Beendigung des Bestehens einer aktiven Verbindung für einige Wingolfer auch.
Wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und ein bisschen die Teilung Deutschlands ansprechen. Wie war es denn mit den Bünden, die ihre Heimat vor allem in Mittel- und Ostdeutschland halt verloren haben? Also ich sage das jetzt mal in dem Sinne mit dem Gebiet der heutigen neuen Bundesländer beziehungsweise mit den Ostgebieten, die im 2+4-Vertrag ja dann endgültig abgegeben worden sind. Aber da waren ja auch Wingolf-Bünde beheimatet. Gibt es dann immer noch eine große Welle an Exil-Wingolf-Bünden, die eine neue Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg gefunden haben? Oder sind die halt teilweise wirklich nach der Wende wieder zurück in die neuen Bundesländer?
Das ist sehr unterschiedlich. Also die Ostverbindungen haben alle eine Patenschaft in irgendeiner Form eingegangen. Wir haben es dann Traditionsverhältnis genannt. Dann gab es entweder einen vierten Chargierten, der im Wix der Traditionsverbindung war, oder die Chargierten, also die drei Chargierten, haben dann irgendwie das Band zusätzlich getragen. Da gab es unterschiedliche Regelungen, aber zum Beispiel Breslau ist zu den Mainzern gegangen, Königsberg war zunächst bei den Hamburgern, Rostock war in Clausthal, Halle war in Köln, Leipzig war in Kiel, und so haben sich dann die ostdeutschen Philister auch nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Wingolfsverbindung heimisch fühlen dürfen, hatten Briefkontakt, waren angeschlossen und vernetzt, genau.
Aber der Wingolf an sich war jetzt nicht mehr so politisch aktiv wie er in der Weimarer Republik noch. Gab es da Positionen halt in diesen großen politischen Debatten der damaligen Zeit, wie die Wiederbewaffnung oder halt der Ostpolitik?
Also der Wingolf hatte in der Phase sich nie als Verband positioniert, aber hat sehr viel politische Arbeit betrieben. Also das ist auch bis heute noch die Vorstellung, dass eben der Wingolf nicht als Gemeinschaft Position bezieht, aber von ihren Mitgliedern immer gesellschaftliches Engagement fordert. Und in der Zeit der deutschen Teilung ist das zum Ausdruck gekommen dadurch, dass es den Februarkommers des Berliner Wingolfs gab. Also den gibt es auch schon seit 1848, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 47. Und während der deutschen Teilung hat das dazu geführt, dass alle Wingolfe ihre Vertreter nach Berlin geschickt haben und für eine Verbandstagung. Das war dann ein viertägiges, teilweise fünftägiges Fest, aber nicht nur Fest.
Mai.
Ja, aber nicht nur Fest, sondern eben auch politische Arbeit, Aufklärung, Berichte, wie es drüben aussieht und Austausch im Sinne der Wiedervereinigung. Der Berliner Winghoff hat zum Beispiel 1955 auch den Wahlspruch Einigkeit und Recht und Freiheit angenommen, vom ursprünglichen Dien aus Panta abweichend, eben um dieses Problem auch nach außen zu tragen, der Teilung.
Ja, wenn man sich dann jetzt die 1970er und 1980er Jahre anschaut, hat der Winghoff ja, sagen wir mal, die gleichen zeitgeistigen Probleme gehabt wie viele andere Kooperationsbünde. Die Mitgliedschaft ist ja, glaube ich, nicht so stark gewachsen, weil nach 68 hat auch ein Turn in der Gesellschaft hat stattgefunden, hat einen Schwung eher in der Jugend halt Richtung links. Wie war das im Winghoff? Kann man auch sagen, dass der Winghoff, sagen wir mal, irgendeiner Partei relativ, also in der, sagen wir mal, in der groben Masse näher stand? War das eher CDU, SPD oder FDP damals?
Nee, also parteipolitisch denke ich das nicht. Es war immer klar, dass die Extreme abgelehnt wurden, aber ich denke nicht, dass, also ich denke, es war relativ gleichmäßig, wie in der Gesellschaft auch die Parteimitgliedschaften verteilt. In den 70ern war eben die Nachwehen von 68 sehr stark zu spüren. Manche haben sich wieder berappeln können direkt, andere haben erst in den 80ern wieder aufmachen können. Mhm. Und so Anfang der 80er, Mitte der 80er hat es dann bei allen wieder Wind in die Segel gegeben und da ging es dann bergauf. Da gab es dann auch nochmal eine kleine Phase Neugründungen. Aber ja, das war, du hast die gesellschaftlichen Umbrüche angesprochen. Da gab es dann auch beispielsweise in Göttingen, den hat man alle kooperativen Formen abgelegt. Es gab keine Konvente mehr, sondern noch Sitzungen. Man hat Planungskomitees gehabt statt Chargen. Und eines dieser Aspekte war dann, dass man Frauen zugelassen hat, aber auch das Fuchs-Bursch-Verhältnis aufgelöst hat. Und die Philister haben dann dem Göttinger Winghoff den Stecker gezogen und haben gesagt, so nicht. Und der Winghoffsbund hat sich dann dazu bezogen, dass er gesagt hat, okay, Göttinger, ihr könnt das machen, Hannover auch, aber das bleibt auf euch beschränkt. Mhm. Und heute wird dann so verklärt, oh, die wollten Frauen aufnehmen. Ja, und dabei wird immer verkannt, dass die Frauen nur ein Nebeneffekt waren von der grundsätzlichen Aufgabe sämtlicher kooperativen Elemente.
Also es war so ein radikaler Modernisierungsansatz, der da verfolgt worden ist.
Total, genau.
Ist das aus einer Identitätskrise herausgekommen? Oder?
Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr so gut greifen. Ich denke einfach, dass die 68er da neue Ideen hatten, alles besser machen wollten, alles anders machen wollten als die vor ihnen und dann alles auf den Prüfstand gestellt haben und nicht nur Einzelnes. Mhm. Ja, auf der anderen Seite hat diese gesellschaftliche Entwicklung auch eine, ich weiß nicht, ob es eine Gegenbewegung ist, aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Verbindungen, ich glaube fast alle oder sogar alle, ohne Vollwegs chargiert und Schläger wurden abgelehnt und das war dann aus prinzipiellen Erwägungen, man wollte die Uniformierung nicht mehr und ja, dann in den 60ern, aber dann auch in den 70ern und 80ern ist es dann alles wiedergekommen, einerseits, weil man sich finanziell leisten konnte, aber auch, weil man es geschafft hat, den Vollwegs von einer vermeintlichen Uniformierung aus dem Dritten Reich zu trennen.
Was es ja nie war.
Ne? Ja, genau, nee, genau. Aber es sah eben so militärisch aus und deshalb gab es da Ende der 40er, Anfang der 50er halt große, große Probleme mit. Aber das ist auf der anderen Seite wiedergekommen, den 70ern und 80ern. Mhm. Also es ist nicht nur alles liberaler und offener geworden, sondern es ist auch zum Teil wiederhergestellt worden.
Das ist ja etwas, was ich mir ja wünsche an den staatlichen Universitäten, dass die mal wieder mehr zu ihren Traditionen zurückkehren und mal den Talar aus dem Schrank rausholen. Bei Privatunis sagt kein Mensch etwas, wenn die dann ihre Abschlussparty machen oder beziehungsweise ihre Zeugnisvergabe vom Bachelor- oder Masterzeugnis, die dann alle Talare anhaben, die für die deutsche akademische Kultur untypischen viereckigen Hüte halt anhaben, die hochschmeißen.
Mortarbricks.
Genau, die Mortarbricks.
Wie heißt die?
Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Mortarheads, glaube ich.
Mortarheads. Nein, auf jeden Fall, da sagt keiner was. Neulich habe ich, wirklich total lustig, an der Uni Düsseldorf habe ich nicht ein einziges Mal ein hohes Mitglied des Dekanats oder sonst so im Talar gesehen. Aber dann haben die neulich ein Foto gepostet, wie, ich weiß nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall, glaube ich, auch auf Dekanebene ins Ausland. und stand dann im Talar mit den anderen Professoren, die auch im Talar waren. Da
weil drin. Der dortige Kommando das verlangte.
Ja, genau. Wo es überhaupt null Probleme war, dass man das anziehen konnte.
Ja, okay.
Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Geist auch von 68, dieser Aufgabe, ja, dieser Tradition. Ja. Wie du es ja gerade gesagt hast, dass es dann Kooperationen gab, die sämtliche historisch gewachsenen Strukturen, Prozesse über den Haufen geworfen haben, weil sie meinen, dass das muss ja gekappt werden, weil das nicht mehr mit dem Zeitgeist vereinbar ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt langsam auch wieder, weil wir auch so eine lange Friedensphase ja auch haben und sich Sachen auch ja normalisiert haben, dass wir auch wieder zu diesen Traditionen zurückkehren, dass wir auch Professoren haben, die bei diesen Feierlichkeiten halt einen Talar zum Beispiel anhaben und ja ein bisschen mehr Geschichte, Tradition mit einfließen lassen. Ein bisschen konservativer.
Einerseits ja, andererseits darf die Schale natürlich nicht den Inhalt überschatten. Und der Inhalt muss natürlich auch immer stimmen. Und die echte wissenschaftliche, freie Arbeit ist mir immer noch wichtiger, als dass dann vielleicht eine äußere Form erfüllt wird. So wie mir auch in meiner Verbindung wichtiger ist, dass die Jungs eine geile Gemeinschaft haben, als dass sie vielleicht den Wix-Peak fein tragen.
Mhm. Ja gut, aber du hast ja auch einen sehr gut austarierten Kleidungsgeschmack.
Danke dir.
Viele Details, die da beachtet werden. Dann lass uns mal ein bisschen über die Zeit, also lass uns mal die alte Bundesrepublik hinter uns lassen. Lass uns mal zur Wiedervereinigung und der Zeit danach kommen. Wie hat sich die Wiedervereinigung im Wingolf niedergeschlagen? Waren da große Chancen für den Wingolf in einem wiedervereinten Deutschland?
Ja, die Chancen waren gigantisch. Also viele haben versucht, zurückzuverlegen, ihren Auftrag, den sie bei Traditionsübertragung bekommen haben, zu erfüllen. Der Jenenser Wingolf hat direkt 1990 aufgemacht. Das war sehr schnell. Der Hamburger Wingolf hat 89 die Vorortschaft übernommen, die im Wingolf immer 2 Jahre ging. Und hat gedacht, gut, wir machen das gleiche Programm wie die letzten Jahre auch, in irgendeiner Ersatzstadt, die nicht Eisenach war. Und ja, dann ist die Mauer gefallen. Und dann musste jetzt aus dem Nichts für 91 ein Wartburgfest aus dem Boden gestampft werden. Und das war dann der zweite große Schritt nach der Jenenser Neugründung, dass man in einer Stadt, die von der Infrastruktur nicht wirklich darauf ausgelegt war, Touristenströme zu ertragen, ein Wartburgfest ausrichtet. Aber es war auch klar, wir müssen das machen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? So, wir können jetzt nicht abwarten, bis es irgendwie eine Gastronomie gibt, die uns auch erträgt. So, wir müssen direkt zeigen, dass wir zu unserer Geschichte, unserer Wiedervereinigung stehen. Von daher, ja, die Chancen waren gigantisch. Bei anderen Wingolf-Verbindungen hat es einen Tick länger gedauert, bis es Versuche gab. Bei anderen gab es bis heute leider keine Wiedergründungsversuche. Aber es gab auch Risiken, zum Beispiel die in Magdeburg hatte sich zu DDR-Zeiten die Otonia gegründet, wo dann in den 90ern eine sehr seltsame Aktivitas war, beziehungsweise die war ursprünglich in Jena und dann ist die rausgeschmissen worden, wurden die bei Magdeburg aufgenommen. Also politisch hat die Wiedervereinigung auch im Wingolf zu größeren Auseinandersetzungen geführt, weil eben die Extreme, an die man sich gewöhnt hatte in der Bundesrepublik, dass sie nicht stattfinden, auf einmal doch wieder eine Rolle spielen konnten.
Wie ist denn das Verhältnis von den Bünden gewesen, die in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind und den Bünden, die, sagen wir mal, die Realität akzeptiert haben und dann in der neuen Stadt geblieben sind, wo sie dann nach 48 gestrandet sind?
Ja, also der Wingolf hat ja nie, also der Wingolf hat nicht verlegt in dem Sinne, dass man jetzt den Greifswalder Wingolf zu Mainz aufgemacht hat zum Beispiel. Okay, Greifswalder ist ein blödes Beispiel, aber man hat nicht den Breslauer Wingolf nach Mainz verlegt, sondern der Mainzer Wingolf hat sich neu gegründet oder erst gegründet und hat dann die Philisterschaft der Breslauer eben versorgt und mit aufgenommen. Von daher war es nicht bei Kors eine echte Verlegung. Und ja, die Kölner haben dann ihren Auftrag, den sie bekommen haben, von den Hallensern 2002 umsetzen können, nämlich den Hallenser Wingolf wieder aufzumachen. Da gab es dann auch noch ein paar Dinge zu klären bezüglich der Rückgabe des Hauses. Denn der Hallenser Wingolf ist in seinem originalen Haus von, ich glaube, 94, also 1894, wieder eingezogen zum Glück. Da mussten ein paar Tricks angewendet werden. Aber
Also die Finger kreuzen unterm Tisch, wenn man unterschrieben hat und so, dass man dann gesagt hat.
Ja, man musste auch die richtigen Leute kennen. Aber zum Beispiel Dresden ist nicht wieder aufgemacht worden, Greifswald ist nicht wieder aufgemacht worden, Breslau, Danzig und Königsberg braucht man nicht versuchen, wieder aufzumachen, weil da eben die deutsche Bevölkerung nicht mehr ist, die da einst war. Die ist eben komplett vertrieben worden. Aber es gibt eine gute Traditionspflege dennoch. Die Mainzer machen regelmäßig Fahrten nach Breslau. Die Darmstädter pflegen ihre Erinnerung an die Danziger sehr gut. Und auch die Hallenser kümmern sich, dass die Königsberger gut eingebunden sind und dass die Erinnerung nicht verschüttet geht.
Ja, und dann ist ja 2014 der Wingolf aus dem Konvent deutscher Kooperationsverbände ausgetreten. Welche Konflikte spielten da eine Rolle?
Ja, das war ja im Nachwehen, aber im Gesamtkonzept oder im Gesamtkonstrukt der öffentlichen Debatte rund um Kooperationen. Da gab es ja auch irgendwelche ARIA-Nachweise von DB-Verbindungen. Das wurde ja durch die Presse rauf und runter diskutiert.
Ja, wobei wir ja in der Folge mit Kaiming Au ja gelernt haben, dass es ja um einen Antrag ging, der am Ende sogar noch zurückgezogen worden ist, der ja nie thematisiert worden ist auf dem Burschentag.
Ja, ja, aber also in der Presse hat es ja trotzdem stattgefunden und im Bild, in der Öffentlichkeit war das eine Riesenrolle. Bis dahin war ja Rechtsextremismus und Wingolf so nicht wirklich ein Thema. Ja, es gab mal ein paar Astas, die da ein Thema draus gemacht haben.
Die nicht differenzieren konnten.
Ja, aber das ist eigentlich erst in den 2010ern dann aufgekommen, angestoßen durch die große mediale Debatte. Und dann hat man sich überlegt, okay, warum sind wir da eigentlich drin? Was bringt uns das? Der CDK und der CDA sind ja auch zwei unterschiedliche. Also die Kooperationsverbände sind die aktiven und der Akademikerverbände sind dann die Philisterverbände, Altherrenvereinigungen. Aber der Wingolf ist auf jeden Fall aus beiden raus, weil es auch einfach nichts gebracht hat. Man hat sich halt regelmäßig getroffen, hat irgendwie Beiträge gezahlt, aber man hat auch einfach den Sinn nicht gesehen und wollte sich dann auch in gewisser Form bestimmt auch distanzieren.
Gibt es denn aktuelle Herausforderungen, die den Wingolf vor eine Existenzfrage stellen?
Ja klar, also ich denke, das ist so wie bei allen Verbindungen, spätestens seit Corona, aber auch in der Nachzeit von Corona ist so mit allen Verbindungen, mit denen ich so im Austausch stehe, ist es so zu beobachten, dass die Art und Weise des Verbindungslebens sich sehr stark gewandelt hat. Die Aktiven gehen weniger bummeln, die Aktiven wollen mehr Freiheiten haben, sich weniger Zeit in dieses Hobby stecken. Und ja, ich höre es aus dem Wingolf, aber auch aus anderen Verbindungsarten, dass eben Nachwuchs ein größeres Problem denn je ist. Weiß jetzt nicht, ob die Existenzfrage dann wirklich so groß gestellt wird, weil den Wingolf wird es weitergeben, da bin ich ganz sicher. Und auch an den allermeisten Orten wird es den Wingolf auch noch weitergeben. Aber es ist natürlich schon etwas, wo Aktive drüber reden, wo man sich Sorgen macht und wo man dann auch ein bisschen ja, ratlos ist, was man jetzt noch machen kann.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen noch auf den Ausblick und die Relevanz für heute schauen. Welche Bedeutung hat der Wingolf für das Kooperationswesen insgesamt?
Ja, ich denke, also historisch betrachtet hat der Wingolf mit seinem Ansatz, nicht schlagend und christlich zu sein, eine Erneuerung gebracht. Und er ist auch sehr alt und hat deshalb auch kann auf eine große Tradition zurückblicken. Das ist, denke ich, etwas, was bis heute von anderen Kooperationen auch anerkannt wird. In der gesamten Kooperationslandschaft von heutzutage hat der Wingolf, denke ich, den Standpunkt, dass er oft Thema von Memes ist, auf Trami-Meme oder Corpo-Meme ja auch.
Das haben wir aber ganz stark runtergefahren.
Also. Ja. Aber ja, klar, also für mich ist der Wingolf eine gute kooperative Heimat und ich gehe auch gerne bummeln, aber ich weiß auch, dass es ganz krass auf die Stadt ankommt und die Aktivitas, auf die Generation, wie gerade das Verhältnis zu dem Wingolf, zu Bummeln, zu anderen ist. Aber das ist, denke ich, nichts, was der Wingolf als spezielle Verbindungsart alleine hat, sondern das haben wahrscheinlich alle Verbindungsarten.
Ja. Gibt es eine Zukunft für christliche Verbindungen in einer zunehmend säkularen Gesellschaft? Also Justus Geilhoff, der ja schon zweimal Gast bei uns hier war in diesem Talk, hat ja auch ein Buch geschrieben, das mit dem Titel ja hatte, Die Kirche und ihre atheistische Gesellschaft. Wie siehst du das als Wingolfiet?
Ja, also es ist natürlich zu beobachten, allein wenn man sich die Zahlen in der EKD anschaut, aber auch bei den Katholiken. Auf der anderen Seite gibt es auch einen größeren Zulauf zu Freikirchen und es gibt schon auch den Wunsch nach mehr Protestantismus und gelebtem Glaube, auch bei jungen Menschen. Und ich denke, der Wingolf hat eine sehr schöne Alleinstellung, dass er eben nicht sagt, du musst Katholik sein oder wir müssen irgendwie unser K-Prinzip verraten, aber du darfst trotzdem mitspielen oder so. Da gibt es ja immer mal wieder irgendwelche Geschichten, die man am Tresen hört. Dass wir überkonfessionell ist, ist eine Chance, aber man muss diese Chance auch ergreifen und darf nicht das sozusagen nach unten abschätzen und sagen, ja gut, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so christlich, sondern man muss eben das als Chance ergreifen und sagen, okay, wir können uns aber auf einem viel breiter aufgestellten Feld über das Christentum unterhalten und uns individuell oder auch als Gemeinschaft im Christentum gegenseitig bestärken.
Ja, aber ist ja nicht gerade die Chance beim Wingolf sehr groß, vor allem den protestantischen Markt, wenn man das mal so bezeichnen könnte, abzugrasen? Also, dass man da sagt, dass man vor allem die gläubigen protestantischen Studenten halt in sich vereint, eine gelebte protestantische Identität halt auch bieten kann. Weil wenn man sich die katholischen Studentenverbindungen anguckt, haben wir ja mit dem CV, mit dem KV, mit dem UV ein unfassbar großes, breites Feld, an diesem, wo die halt ja einen Markt für katholische Studenten halt anbieten. Und das sehe ich halt leider nicht so für die Protestanten. Das finde ich ja schade. Deswegen wäre auch zweimal ja den Justus Geiling schon mal bei uns reingeholt haben, weil wir da auch, weil ich da dieses Thema bürgerlicher Protestantismus mal gerne auf den Tisch halt bringen möchte, weil der fehlt halt vollkommen in der Verbindungswelt. Also ich hätte jetzt keine Heimat für mich jetzt gefunden, wo ich meine protestantische Identität so leben kann, wie zum Beispiel ein CVer seinen Katholizismus leben kann.
Das kommt, denke ich, eben ganz krass auf die Wingolfsverbindung an. Es gibt Verbindungen da, gibt es aus meiner Sicht sehr verquere Ansichten, was so die Auslegung, was bedeutet Christentum angeht. Aber es gibt auch sehr stabile Wingolfe, sehr viele sehr stabile Wingolfe, wo man eben diesen Protestantismus auch erlebt und spürt und wo dann auch inhaltlich gut geredet wird, wo die Glaubensimpulse Gehalt haben, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man an den Glaubensimpulsen teilnimmt, wo Bibelabende ein fester Teil im Semesterprogramm sind. Mhm. Ich denke schon, dass der Wingolf das bietet, nur nicht überall. Das heißt, es kommt ein bisschen auf die Stadt an, ob man das Glück hat, in einem Wingolf zu sein, der das bietet.
Der zum Beispiel wäre?
Ich denke, Tübingen, Heidelberg, Bonn, um jetzt mal ganz klischeehaft zu sein, sind gute Anlaufstellen für gefestigte Werte und gefestigte hohen Qualität an Semesterprogrammen, Wortbeiträgen, ja, auch Glaubensauslebung. Gibt noch andere, ist jetzt keine abschließende Liste, aber das sind einfach so, die mir gerade in den Kopf kommen.
Wenn du eine Sache im Wingolf sofort ändern könntest, was wäre das?
Ich würde mir wünschen, ich würde ändern, dass diejenigen, die nicht am Tresen stehen, öfter am Tresen stehen. Also für mich ist eben aktiv sein, Verbindungsstudent sein, Wingolfit sein, die Gemeinschaft. In erster Linie die Gemeinschaft. Die Geschichte ist toll, die ist interessant, aber die ist im Endeffekt auch fast egal. Das, was die Jungs zusammenhält, ist eben die Gemeinschaft am Tresen, dass man viel Zeit zusammen verbringt, 4, 5, 6, 7 Mal die Woche zusammen sich unterhält und dass man nicht nur eine Wohngemeinschaft ist, sondern dass man eine Hausgemeinschaft ist, die einfach zusammenwächst. Und ich sehe leider auch oft, dass das Hausbewohner sich nicht sehen, außer zu Veranstaltungen. Das finde ich sehr schade, von daher, das würde ich ändern, dass die Leute zusammenkommen öfter.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Ja, dann lass uns mal zum Abschluss kommen. Was war für dich als Historiker der schönste und bewegendste Moment in der Geschichte des Wingolfs?
Boah, ja, da gibt's einige. ein Fall, in dem ich mich relativ, mit dem ich mich relativ viel beschäftigt habe, ist der Deutsch-Französische Krieg 1870-71 und eben auch das Gedenken an die Gefallenen. Und die Berichte sind sehr, sehr ja, herzzerreißend fast, wie der mit offener Wunde zu seinem Bundesbruder gekrochen ist, damit die zusammen nebeneinander liegen. Und hinterher konnte man sie gar nicht mehr identifizieren, weil sie so schlimm erwischt wurden. Aber ihr Bundesbruder konnte dann den Waffenrock aufschneiden und hat dann ihre Bänder drunter gesehen und wusste dann, dass es eben, wer das jeweils war und dass die zusammen gekrochen sind. Und dann auch sehr schön, wie dann die, wie die Erinnerung an die Gefallenen stattfand und auch stattfindet, dass dort sich Vereinigungen gebildet haben, um ein Grab zu pflegen, was in Paris ist. Und ja, der Wingolf hat eben auch sehr viele persönliche Verzweigungen, also die Schwester eines Aktiven, die dann sein Leibwuchs geheiratet hat, oder die Philistertochter, die dann einen Aktiven geheiratet hat, der selber in dritter Generation Wingolfit ist. Und da gibt es sehr, sehr weite Verzweigungen, die aber auch eben einen großen Rückhalt bieten. Mhm. Und auch da sind die Berichte dann wahnsinnig interessant und auch zu sehen, ach krass, man kann tatsächlich von dem Stifter hier zu dem Stifter da eine Linie ziehen. Ja, es gibt viele bewegende Punkte in der Geschichte.
Dann lass uns noch zu einer letzten Frage kommen. Felix, was bleibt, wenn wir in 100 Jahren über den Wingolf sprechen? Welche Spuren hat er hinterlassen?
Ja, das ist wahrscheinlich mehr Wünschen als Wissen, aber ich denke, ich wünsche mir, dass der Wingolf einen der Studenten schafft, immer noch eine Rolle spielt, dass der Wingolf auch im überkonfessionellen, aber insbesondere dem protestantischen Christentum eine Rolle spielt, dort für eine Festigung sorgt und auch ein Ansprechpartner bleibt für junge Studenten, die vielleicht Kirche nicht ansprechend finden, aber trotzdem ihren Glauben ausleben wollen. Ich denke, dass da große Chancen sind und ich denke, dass auch noch in 100 Jahren christliche junge Studenten sich zu einem Bier treffen wollen.
Das waren doch schöne Worte. Felix, danke, dass du da warst. In den Shownotes werde ich deine Instagram-Seite Wingolfsarchiv verlinken. Da kann man dann schauen und dann vor allem deine tollen Beiträge, die du dort postest, sehen. Nimmst ja viel Zeit und viel Mühe immer dort auf dem neuesten Stand der Technik wirklich ansprechende und interessante historische Posts zu machen. Ist vielleicht eine Inspiration für die anderen studentenhistorischen Vereinigungen, die es dort gibt, sich da mal eine Scheibe abzuschneiden. Da machst du ja wirklich eine Vorreiterrolle gerade. Danke, dass du den Weg aufgenommen hast, hier ins Studio zu kommen und dieses sehr interessante Gespräch zu führen über die Geschichte des Wingolfs.
Gerne, gerne. Danke für deine herzliche Gastfreundschaft.
Gerne. Bis dahin, Leute, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Macht's gut. Ciao. Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.